Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Biblische Prophetie ist heute aktueller denn je. Gottes Verheißungen haben sich unvergesslich in der Vergangenheit erfüllt. Genauso sicher werden sie sich auch in der Gegenwart und in der Zukunft erfüllen. Jesus wird wiederkommen und nichts und niemand wird ihn aufhalten können. Dieses Buch mit dem Titel Der ewige Jesus wird Ihrem Glaubensleben ganz neuen Auftrieb geben. Die Autoren beleuchten Aspekte vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Es macht deutlich, dass wir wirklich am Ende der Zeit leben. Es ist später, als Sie denken. Hören Sie heute von Randall Price den ersten Teil des 7. Kapitels mit dem Thema Sollten Christen Israel unterstützen? Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Sollten Christen Israel unterstützen? Jesus, unser Heiland, kam ins Land Israel und bezahlte den Preis für unsere Sünden. Das jüdische Volk aber lehnte ihn ab. Und aus diesem Grund fragen sich heute viele Christen, ob es richtig sei, Israel zu unterstützen. Was aber sagt die Bibel dazu? Ich beginne mit einer Geschichte. Im 19. Jahrhundert hatte der König von Preußen eine religiöse Diskussion mit seinem Pfarrer. Der König fragte ihn, wie können Sie beweisen, dass die Bibel wahr ist? Der Pfarrer sagte, das kann ich mit einem einzigen Wort. Der König fragte, welches? Und der Pfarrer antwortete, Israel. Israel ist ein Beweis für die Wahrhaftigkeit der Verheißungen Gottes. Und das erinnert uns daran, dass das Wort Gottes auch von Israel gekommen ist und uns durch Israeliten gebracht wurde. Die Bibel zeigt uns, dass das Christentum jüdische Wurzeln hat. Jesus war Jude, die Apostel waren Juden und die Autoren des Neuen Testaments waren Juden. Die ersten Gemeinden selbst bestanden auch aus Juden und wir lesen in der Heiligen Schrift in Römer 9, die Verse 4 bis 5, die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Dienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist. Daraus resultiert, wenn Israel am Anfang des Christentums derart bedeutungsvoll war, hat das Christentum gegenüber Israel auch eine Verantwortung. Denn wenn die Nationen ihrer, Israels, geistlichen Güter teilhaftig geworden sind, so sind sie verpflichtet, ihnen auch in den Leiblichen zu dienen, sagt Römer 15, Vers 27. Die Frage ist also, wenn wir in Israels Schuld stehen, sollten wir es dann nicht auch unterstützen? Die Antwort ist einfach und lässt sich folgendermaßen gliedern. Erstens, Gott liebt Israel. Zweitens, Satan hasst es. Drittens, Christus wird für Israel wiederkommen. Wenn wir diese drei Punkte verstanden haben, dann verstehen wir auch, warum wir Israel unterstützen sollten. Erstens, Gottes Liebe für Israel. Nur ein einziges Volk auf der ganzen Erde hatte Gott in seiner Mitte. Gott selbst kam herab auf den Gipfel des Berges Sinai, um mit ihnen zu sprechen. Die Schechina-Herrlichkeit zeigte seine wirkliche Gegenwart direkt vor ihren Augen. Dies geschah in dem Wüstenheiligtum der Stiftshütte. Das Wort Mishkon, was Stiftshütte bedeutet, ist abgeleitet von dem hebräischen Wort Schechina, Herrlichkeit Gottes. So war die Stiftshütte mit der Schechina-Herrlichkeit das Zeichen der unmittelbaren Gegenwart Gottes inmitten seines unheiligen Volkes. Dies war ein unglaubliches Ereignis, aber auch ein Muster für das, was anschließend geschehen sollte. Gott kam nicht nur herab, um in einem Zelt zu wohnen, sondern um bleibend in einem menschlichen Zelt zu wohnen. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, sagt Johannes 1, Vers 14. Das griechische Wort für wohnen ist abgeleitet von skene, was Zelt bedeutet. Dabei ist der hebräische Ausdruck, der so viel bedeutet wie wohnen unter, herauszuhören. So konnte Gott, den man im Normalfall nicht sehen kann, kommen und sichtbar in einem Zelt wohnen. Er kam aus der Ewigkeit in die Zeit, um bleibend in einem menschlichen Wesen zu wohnen. Er kam als ein Jude und er kam nach Israel. Der Schöpfer der Welt wählte dieses Volk und diesen Ort. In Amos 3, Vers 2 lesen wir: Nur euch habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt. Selbstverständlich wusste Gott auch von allen anderen Völkern auf der Erde. Aber das hebräische Wort für kennen oder wissen, das Amos hier gebraucht, beinhaltet sehr intime Kenntnis von etwas haben. Es bedeutet sehr viel mehr als nur Kopfwissen. Auch der Gedanke der Vorkenntnis schwingt mit. Israel wurde von Gott also nicht nur von vornherein gekannt, sondern auch von vornherein geliebt. Gott wählte seine Liebe und liebte dann sein Gewähltes. Das ist das Herzstück des Bundesschlusses. Gott erwählte das jüdische Volk nicht deswegen, weil es das größte oder beste von allen Völkern gewesen wäre. Nein, im Gegenteil. In 5. Mose 7, Vers 8 lesen wir: Nicht weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen. Menschen wählen das Größte und Beste, weil sie sich dann selber gut fühlen. Die Amerikaner lieben Football. Der Trainer möchte immer die allerbesten Spieler aufstellen, die Crème de la Crème. Wer aber bekommt den Ruhm, wenn sie den Super Bowl gewinnen? Nicht der Trainer, sondern die Spieler, denn sie sind die Allerbesten. Wenn ein Trainer aber nur die schlechtesten Spieler verpflichten kann und aus ihnen ein Team formt, das den Super Bowl gewinnt, wer bekommt dann den Ruhm? Nicht die Spieler, sondern der Trainer, der sie erst zu dem gemacht hat, was sie sind. Genau das hat Gott getan. Er nahm die Geringsten und machte aus ihnen die Größten. Er nahm die Schlimmsten und machte aus ihnen die Besten, damit er allein den Ruhm erhält. So macht er es auch mit uns. Davon lesen wir im 1. Korintherbrief Kapitel 1. In Israels Fall hat Gott einen Bund geschlossen, nämlich den Bund mit ihrem Stammvater Abraham. Der abrahamitische Bund besteht aus drei Teilen: einer Verheißung in Bezug auf das Land, einer Verheißung in Bezug auf die Nachkommenschaft und er beinhaltet einen ganz besonderen Segen. Aus diesem Ursprungsbund entwickelten sich drei weitere Bundesschlüsse: einer in Bezug auf das Land selbst, einer auf das Volk und einer auf das Haus Davids. Man kann das Land und das Volk allerdings nicht trennen. Sie gehören zusammen. Und es gibt einen triftigen Grund dafür. Wenn der Segensaspekt des abrahamitischen Bundes vollständig zur Entfaltung kommen wird, wird dieser Segen allen Völkern gelten. Wenn das jüdische Volk und das Land Israel sich gemeinsam auf der Bahn bewegen, die Gott für sie vorgezeichnet hat, dann wird sich der Bundesschluss erfüllen und sich Gottes Segen auf alle Völker ergießen. Jesus Christus kam denn auch, um sicherzustellen, dass der abrahamitische Bund erfüllt wird. Wir lesen in Römer 15, Vers 8: Denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißungen der Väter Abraham, Isaak und Jakob zu bestätigen. Gottes Wort ist wahrhaftig. Und alle Prophetien im Alten Testament, die das Kommen des Messias ankündigten, sind erfüllt worden, als Jesus in die Welt kam und für unsere Sünden bezahlte. Genauso wird es mit den Verheißungen sein, die sich auf die Zukunft beziehen. Sie werden sich mit Sicherheit erfüllen, sodass sich die Verheißung des Segens, die Abraham galt, auf die ganze Welt erstrecken wird. Das Kernstück dieser Prophetien ist die Verheißung der Errettung. Historisch hat sich diese Errettung für das Volk Israel bereits am Roten Meer gezeigt. In 2. Mose 15, Vers 1 und 2 lesen wir: Damals sangen Mose und die Söhne Israel dem Herrn dieses Lied. Sie sagten: Singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Ross und Reiter warf er ins Meer. Meine Stärke und mein Loblied ist Jah, denn er ist mir zur Rettung geworden. Er ist mein Gott, und ich will ihn preisen, der Gott meines Vaters, und ich will ihn erheben. Mehr als 3.500 Jahre lang ist dieses Ereignis konsequent von den Juden gefeiert worden, und zwar mit dem jährlichen Passafest. Jahr für Jahr werden sie daran erinnert, was Gott ihnen verheißen hat. Mit solch großen Privilegien geht auch eine große Verantwortlichkeit einher. Das sehen wir an vielen Stellen in der Bibel, so auch in Amos 3, Vers 2. Dort lesen wir: Nur euch habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt. Darum werde ich an euch alle eure Sünden heimsuchen. Dieser Zusammenhang zwischen Erwählung und Verantwortung wird auch im Lukasevangelium deutlich. Wir lesen dort in Kapitel 12, Vers 48: Jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Israel ist zum Haushalter der mannigfaltigen Verheißungen Gottes gemacht worden. Im ersten Korintherbrief werden wir daran erinnert, was das bedeutet. Man sucht an den Verwaltern, dass sie treu erfunden werden. Leider handelte Israel treulos gegenüber der Berufung, die ihm erteilt worden war. Wir lesen in Matthäus 15, Vers 8 und 9: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Als Gott auf diese Erde kam und inmitten seines Volkes wandelte, ging er immer wieder zum Ölberg und ließ seinen Blick über die Stadt Jerusalem schweifen, das im Zentrum seiner Verheißungen lag. Jerusalem stand im Zentrum der Verantwortlichkeit. Hier war der Tempel gebaut worden und die geistlichen Führer Israels befanden sich dort. Letztere aber hatten versagt. Und so sprach Jesus die folgenden Worte über Jerusalem in Matthäus 23, Vers 37 und 38. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen. Gott wollte seinem Volk so viel geben, aber Israel wies viel zurück. Wie kann Gott sie dann noch in der Gegenwart lieben? Wie kann Gott weiterhin die Menschen und den Ort lieben, an dem seine Propheten geschmäht und getötet, sein Sohn verachtet und gekreuzigt, seine Gemeinde bedrückt und verfolgt wurde? Hat Israel nicht seine Verheißung verloren, als es den Verheißenen verwarf? Wenn die Verheißungen Gottes in dem Verheißenen einen innewohnten, hat Israel nicht den Anspruch darauf verloren, als es den Messias abgelehnt hat? Macht es nicht Sinn, so zu denken? Gottes Wort aber sagt etwas ganz anderes. In Römer 11, Vers 28 und 29 lesen wir: Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auswahl aber Geliebte um der Väter willen. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Wenn man mit einem Juden über Jesus spricht, ist genau dies die Antwort, die man normalerweise bekommt. Er wird sagen: Ich bin Jude, ich glaube nicht an Jesus. Und es gibt Feindseligkeit, wenn man darauf besteht, mit ihm über Jesus zu reden. Das hat aber keinen Einfluss darauf, wie Gott über Israel denkt. Denn er hat ihren Stammvätern eine Verheißung gegeben, die noch nicht erfüllt ist. Und was noch nicht erfüllt ist, das steht noch aus. Es ist wahr, sie müssen zum Glauben kommen, wenn sie ewiges Leben haben wollen. Aber Gottes historische Zielsetzung und sein Heilsplan für das Volk Israel hat als abschließenden Höhepunkt eben die Errettung Israels. Wenn wir also die gegenwärtige Liebe Gottes zu Israel anschauen, sehen wir etwas Einzigartiges. Das jüdische Volk ist bis heute in seiner nationalen Identität bewahrt worden. Wo sind die Babylonier? Wo die Assyrer? Wo die Ägypter der antiken Zeit? Man findet von ihnen allenfalls noch Überreste in Museen. Israel aber lebt. Es ist das einzige Volk, das seine Charakteristika als nationales Volk trotz Vertreibung und Anpassungsdruck behalten hat, in sein ehemaliges Heimatland zurückgekehrt ist und eine Wiederbelebung seiner toten Sprache erlebt hat. Es ist das einzige Volk mit erneuter Unabhängigkeit nach 2000 Jahren. Das zeigt Gottes große Liebe zu Israel. In Klagelieder 3, die Verse 22 und 23 lesen wir: Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist seine Treue. Diese Treue wird mit dem hebräischen Wort Chesed ausgedrückt. Es bedeutet beständige, loyale Liebe oder auch Gnadenerweise. Wir sehen es ebenso in Psalm 107, Vers 1. Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Diese loyale Liebe steht hinter allem, was Gott Israel verheißen hat. Eine der wichtigsten Verheißungen in Bezug auf den Bund, den Gott geschlossen hat, steht in Jeremia 31, Vers 35 und 36. So spricht der Herr, der die Sonne gesetzt hat zum Licht für den Tag, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zum Licht für die Nacht, der das Meer erregt, dass seine Wogen brausen. Herr der Heerscharen ist sein Name. Wenn diese Ordnungen vor meinem Angesicht weichen, spricht der Herr, dann soll auch die Nachkommenschaft Israels aufhören, eine Nation zu sein, vor meinem Angesicht alle Tage. Einst hörte ich eine Geschichte von einem Pastor, dessen Gemeinde viele Juden angehörten. Er stellte vor seiner Kirche ein Schild auf mit dem Predigtthema für den Sonntag: Wie man die Juden zerstören kann. An besagtem Sonntag fanden dann einige Leute den Weg in die Kirche, die sonst nie dort anzutreffen waren. Plötzlich saßen führende jüdische Rabbiner und geistliche Führer in der ersten Reihe. Sie wollten von diesem christlichen Pastor hören, was er wohl dazu zu sagen hätte, wie man die Juden zerstören könne. Der Pastor stand auf und las den Predigttext aus Jeremia 31, die Verse 35 bis 37. So spricht der Herr, der die Sonne gesetzt hat zum Licht für den Tag, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zum Licht für die Nacht, der das Meer erregt, dass seine Wogen brausen. Herr der Heerscharen ist sein Name. Wenn diese Ordnungen vor meinem Angesicht weichen, spricht der Herr, dann soll auch die Nachkommenschaft Israels aufhören, eine Nation zu sein, vor meinem Angesicht alle Tage. So spricht der Herr, wenn die Himmel oben gemessen und die Grundfesten der Erde unten erforscht werden können, dann will ich auch die ganze Nachkommenschaft Israels verwerfen wegen all dessen, was sie getan haben, spricht der Herr. Da lehnte sich ein Rabbiner zu einem anderen hinüber und flüsterte: Ich glaube, das ist in Ordnung so. Ja, das ist deswegen in Ordnung, weil Gott selbst geschworen hat, dass er Israel beschützen wird. Der einzige Weg, auf dem Israel für immer zerstört werden könnte, besteht darin, die Position von Sonne, Mond und Sternen zu verändern, sowie auch die Meere und alle Dinge, die in Zusammenhang stehen mit den Grundfesten der Welt. Nur dann könnte Israel verworfen werden für all das, was es getan hat. Man muss sich dabei vor Augen halten, dass dieser Text aus Jeremia 31 zu einer Zeit niedergeschrieben wurde, als Israel durch eines der größten Gerichte ging. Könige und Priester hatten sich von Gott abgewandt. Jerusalem und der Tempel waren zerstört und das Volk ins Exil geschickt worden. Aber unabhängig davon, wie groß ihre Ablehnung gegenüber Gott war, wird er trotzdem treu zu seinem Wort stehen. Das bezieht sich nicht nur auf das jüdische Volk, sondern auch auf Israel als Nation. Betrachten wir dazu genau die Worte im Text. Es ist nicht Han, das Volk, sondern Hagoi, die Nation. Sie werden also nicht nur individuell als einzelne Juden bewahrt, sondern auch gesamthaft als Nation. Der Überrest Israels hat eine physische, ethnische und geistliche Komponente. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Auswahl der Gnade entstanden, lesen wir in Römer Kapitel 11, Vers 5. Und Galater 6, Vers 16 sagt: so viele dieser Richtschnur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Paulus spricht hier Segen aus über die Gläubigen, aber auch speziell über den Überrest Israels, das Israel Gottes. Das zeigt, auf welche Art und Weise Gott Israel in der Gegenwart liebt. Einer der wichtigsten Gründe dafür, warum wir heute Israel unterstützen, liegt in Römer 11. Die Erfüllung von Gottes Verheißungen für die Juden basiert auf dem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Dieser Bund mit Abraham ist die Wurzel, auf der alle Verheißungen, auch die, die sich an uns Gläubige richten, beruhen. Wenn Gott also seine Treue brechen würde gegenüber den Verheißungen, die er dem jüdischen Volk gegeben hat, dann würde er sie auch uns gegenüber brechen. Denn wir sind ja in diesen Ölbaum eingepfropft, sagt Römer 11, Vers 24. Würden sich die Verheißungen für Abraham nicht erfüllen, hätten auch wir keinerlei Hoffnung darauf, dass sich Verheißungen für uns erfüllen. Das hilft uns, Israel gegenüber die richtige Haltung einzunehmen. So überhebe dich nicht gegen die Zweige. Überhebst du dich aber, so bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Römer 11, Vers 18. Gott liebte Israel in der Vergangenheit. Er liebt es in der Gegenwart. Und er hat verheißen, es auch in der Zukunft zu lieben. Aufrichtung des Thrones Davids. Gott schloss einen Bund mit David. Wir lesen in 2. Samuel 7, Vers 16: Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Das Wort ewig ist wirklich wichtig. Das bedeutet, dass Gottes Verheißung nie gebrochen werden kann. Und das ist der Grund, warum der Messias nach Israel zurückkommen wird. Und er wird dann kommen, wenn die Bedrängnis der Trübsalzeit am größten ist, um Israel zu erretten. Um Israel zu retten. Wir lesen in Sacharja 8, Vers 2: So spricht der Herr, so spricht der Herr. Ich kehre nach Zion zurück und wohne mitten in Jerusalem. Und in Sacharja 14, Vers 4: Seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Wenn er wiederkommt, wird er Israel als Haupt der Nationen aufrichten. Dann wird es das geistliche Zentrum der Welt werden. Wir lesen in Sacharja Kapitel 2, Vers 2: Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel, und alle Nationen werden zu ihm strömen. Auf diese Art und Weise und zu dieser Zeit werden alle Verheißungen, die Abraham gegeben wurden, erfüllt werden. Im neuen Bund mit Israel sind wir diejenigen, die eingepfropft worden sind in das Volk Israel und damit ebenfalls in den Genuss der Verheißungen kommen. Aber ihre ultimative Erfüllung wird diese Verheißung im Zusammenhang mit dem Land in der Zukunft finden. Die Verheißung, dass das Land Israel ein Segen sein würde für die ganze Welt, und die Verheißung an David, dass sein Nachkomme für immer auf seinem Thron sitzen würde und dass dadurch die Welt gesegnet würde, werden in dem Königreich, das Jesus Christus aufrichten wird, erfüllt werden. Wenn aber Gott seine Verheißungen für Israel in der Zukunft sowieso erfüllen wird, warum sollen wir dann eigentlich Israel jetzt schon unterstützen? Eben gerade darum, weil es Zukunft hat. Geschäftsleute investieren gerne in Dinge, die Zukunft haben. Wenn sie ein Gebetsprojekt möchten, das alles überdauern wird, dann investieren sie ihre Gebete in Gottes Volk. Natürlich wird etwas, das von Gott geliebt wird, von Satan gehasst. Seien Sie deshalb bitte nicht überrascht, dass Israel in Bedrängnis ist, solange Satan noch am Werk ist. Come, yeah.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Taschenbuch Der ewige Jesus hörten Sie soeben den ersten Teil des 7. Kapitels von Randall Price mit dem Thema Sollten Christen Israel unterstützen? Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole, www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.